ich habe dann auch mit ihm geredet darüber, dass das ja schon mal so spannend wäre, so mit einer Frau und so. Und
wie hat er reagiert?
Und er war sehr positiv und hat mich da drin bestätigt und war da auch für mich da und meinte, ja voll, ja probier aus. Man muss dazu sagen, wir hatten eine offene Beziehung dann zum Ende hin, was ja auch schon sehr ungewöhnlich war für diesen Ort da und hat immer sehr viel Erklärung gebraucht anderen Menschen gegenüber. Mhm. Aber, und das muss ich ihm zugute halten, der war da sehr offen und hat mich drin bestärkt und war auch dann da, wie so der erste Kontakt war, also der erste Kontakt zu einer Frau.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Eva. Eva ist in Aurach bei Kitzbühel in Österreich groß geworden. Und so unterschiedlich die Dörfer auch sind, in denen wir aufwuchsen, so sehr ähneln wir uns dann doch darin, wie sie uns geprägt haben. Mit Eva spreche ich über das Großwerden in einem Ort voller Tourismus und Reichtum, wie sie als Erste in ihrer Familie ein Studium absolvierte und warum sie für sich lange damit gehadert hat, sich als lesbisch zu bezeichnen.
Hallo Eva.
Hallo.
Du bist in Aurach bei Kitzbühel groß geworden.
Das ist richtig, ja.
Und ich habe mal nachgeschaut bei Wikipedia. In Aurach wohnen derzeit 1130 Leute. Das ist schon ziemlich klein.
Ich muss sagen, ich bin ganz überrascht. Das letzte Mal, als ich mich darüber informiert habe, wie viele Leute in Aurach leben, da waren das noch 800.
Also oha.
Hat sich ja richtig was getan.
Da hat sich ja richtig was getan. Und in Kitzbühel selbst leben 8216 Leute.
Genau. Über die Zahl bin ich informiert.
Okay, da gibt es dann eine offizielle Zahl. Genau. Wenn ich Aurach sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
Berge fallen mir ein. Mhm. Es fallen mir meine Eltern ein. Mhm. Und es fällt mir Enge ein.
Enge?
Ja.
Okay, fangen wir doch mit den Bergen an. Genau, ich habe nämlich auch mal nachgeschaut. Kitzbühel und Aurach und die ganze Region ist ja malerisch schön mit den ganzen Bergen. Und es ist auch ein krasser Ort für Skitourismus.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also die Gegend ist wunderschön. Mhm. Das erzähle ich auch immer allen ganz gerne. Mhm. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich jetzt auf Besuch komme. So diese Abwechslung zur Stadt mit der Landschaft, mit den Bergen, mit der Natur und man kann unglaublich viel draußen machen und es ist einfach wunderbar. Also das weiß ich wirklich sehr zu schätzen dort.
Ja.
Aber gleichzeitig, du hast es ja schon erwähnt, ist es ein Ort, der bekannt ist, also vor allem Kitzbühel und schon lange bekannt ist, für seinen Skitourismus. Mhm. Das Besondere aber an Kitzbühel ist, dass es nicht nur bekannt ist für den Skitourismus, sondern dass es so der Ort ist für den Skitourismus in Österreich.
Das Gefühl habe ich auch und vor allen Dingen auch so ein bisschen gehobener Skitourismus, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder?
Ja, so kann man das sicherlich sagen. Es tummeln sich in Kitzbühel sehr viele C-Promis oder sehr viele Möchtegern-Promis.
Ja.
Und insofern versucht sich da Kitzbühel schon immer in einem ganz guten Licht darzustellen.
In Aurach, da wo du gewohnt hast, da haben unter anderem Fiona Swarovski, Heidi Horten und Jelena Batwina, die haben da Anwesen, so Sommersitze oder Feriensitze irgendwie. Und das sind alles drei Milliardärinnen.
Ja, und die Häuser sind noch nicht mal ganz so weit weg von dem Haus, wo meine Eltern wohnen.
Ah, hast du das gewusst, dass die da wohnen, als du da groß geworden bist?
Ich wusste, dass die Swarovskis dort wohnen, die Horten. Das wusste ich nicht. Mhm. Das habe ich auch erst unlängst herausgefunden. Und die dritte Person?
Jelena Batwina, die Ehefrau von einem ehemaligen Moskauer Bürgermeister.
Ja, ja.
Was hat das mit dir gemacht, zu wissen, ich bin in diesem Ort und ich wachse hier auf und gleichzeitig sind hier so wirklich krass reiche Leute auch anwesend. Wie war das für dich?
Also als ich dort aufgewachsen bin, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, weil das war ja einfach, die waren ja einfach da. Ja, ich habe die jetzt auch nicht so wahrgenommen. Also das kommt schon mal vor, dass man auf der Straße die Swarovski sieht oder Heino wohnt ja auch dort, ja, dass man mal so jemanden über den Weg läuft. Aber ich meine, bin jetzt da kein besonderer Fan, also war mir das eigentlich recht egal. Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Lange habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, dass die da in so einem nahen Umfeld wohnen.
Klingt, als hätte sich das geändert.
Das hat sich stark geändert, weil ja doch da dieser Unterschied einfach ganz krass ist. Ja? Also ich bin in einer ArbeiterInnenfamilie aufgewachsen und insofern ist ja da schon eine große Diskrepanz zu solchen Millionären oder weiß ich nicht, Milliardären vielleicht sogar.
Genau.
Also die Auswirkungen, die zeigen sich jetzt so mit Leuten, mit denen ich groß geworden bin, die jetzt noch da wohnen, dass das Wohnen dort einfach so teuer geworden ist, dass es für die meisten gar nicht möglich ist, in dem Ort zu bleiben. Die weichen dann auf Nachbardörfer aus. Das ist ein großer Punkt, den ich wahrnehme. Und dass Kitzbühel immer noch anscheinend so ein Anreiz darstellt für viele, gerade für viele reiche Leute aus München, die dann da ihren Zweitwohnsitz haben. Und Zweitwohnsitz heißt ja dann in dem Fall ein Riesenhaus, eine Riesenvilla mit allem, was dazu gehört. Und ich habe die Erfahrung gemacht und auch andere machen die Erfahrung oder zumindest wird mir das so berichtet und ich habe es ja auch selbst erlebt, dass nicht nur diese räumliche Verdrängung stattfindet, im Sinne von, ich kann mir keinen Wohnraum mehr leisten, sondern auch die Menschen generell so viel Raum einnehmen, dass sich da eine gewisse Abneigung ergibt von der einheimischen Bevölkerung unter Anführungszeichen. Ja,
verstehe.
Und das ist jetzt immer ganz spannend, wenn ich jetzt nach Hause fahre, weil immer sehr viel auf die Deutschen geschumpfen wird. Ja?
Wirklich?
Also da ist so diese Fremdenfeindlichkeit total stark bezogen auf die Deutschen. Ja?
Mhm. Und was wirft man denen so vor?
Alles Mögliche, ja, weil es speist sich aus dem, dieses Bild von den Deutschen, das da existiert.
Die Piefkes.
Ist, genau, auf jeden Fall, ja. Ist halt, dass das die reichen Leute sind aus München, die alles wegnehmen, die bestimmen, die halt mehr und mehr Einfluss haben und Einheimische verdrängen.
Und die zweite Sache, die mich so doll interessiert, ist, wie war es für dich, in einem Ort groß zu werden, wo so viel Tourismus ist, sowohl Skitourismus im Winter als auch, ich habe mal auf die Website geguckt von Kitzbühel, auch so ganz viel Wandertourismus im Sommer. Und ich finde das deshalb so spannend, weil ich ja in einer recht strukturarmen Region groß geworden bin, in Sachsen-Anhalt, mit so 20%+ Arbeitslosenquote und wenig Tourismus. Das hat sich in den späten Nullerjahren hat sich das nochmal ganz schön gewandelt. Aber sowas kenne ich gar nicht. Und deswegen, wie war das für dich, in so einem Tourismusort groß zu werden?
Als ich dort war, war das halt die Normalität. Ja? Da habe ich mir nicht viel Gedanken drüber gemacht. Im Winter sind halt einfach die Leute da. Das mit dem Sommertourismus ist jetzt stärker geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Sommertourismus so stark war, als ich dort noch gelebt habe. Und insofern hatte das die Auswirkungen, dass mehr los war in der Stadt. Also es war in der Zwischensaison oder im Sommer war sehr wenig los und es war so ein bisschen öde manchmal, würde ich sagen. Und durch diesen starken Wintertourismus war in der Stadt in Kitzbühel, was für mich als Jugendliche interessant war, so am Abend, da war mehr los. Ja, da gab es in den Bars oder in den Bardiskotheken, die es gab, waren halt Leute da. Und man hat schon mal andere Leute oder ich habe andere Leute kennengelernt
Genau, du hast mir auch erzählt, dass du in deiner Jugend auch so in die Dorfdisco gegangen bist. Hast du da so TouristInnen auch mal getroffen und kennengelernt?
Ja, das bleibt ja gar nicht aus. Also, das ist ja auch noch so ein spannender Aspekt, fand ich beim Aufwachsen in Kitzbühel, dass es zwar diese krassen Unterschiede gibt, was das Einkommen betrifft oder den Reichtum, ja, aber dann in den Bars in der Innenstadt, also Kitzbühel ist ja tatsächlich eine Stadt, obwohl es so klein ist,
ja,
vermischt sich das Ganze dann. Und da gab's natürlich Berührungspunkte.
Hast du da auch mal queere Leute kennengelernt, die Urlaub gemacht haben in Kitzbühel?
Nein, das habe ich nie. Ich habe nie queere Leute kennengelernt. Ich muss sagen, ich fand auch die Leute, die mit denen ich da Kontakt hatte, also ich hatte auch Kontakt, weil ich für mich das auch nutzen konnte, diesen Tourismus, im Sinne, dass ich als Skilehrerin und als Nanny gearbeitet habe. Und das war auch alles durchweg sehr, sehr heteronormativ. Mhm. Also da war weit und breit nichts in Sicht von queerem Leben.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du Skilehrerin geworden bist? Also irgendwie in meinem Kopf gehe ich davon aus, du wächst in Kitzbühel auf und du kannst eigentlich gar nicht so Skifahren entkommen wahrscheinlich, oder?
Ja, also die meisten entkommen dem tatsächlich nicht. Ja. Das war auch, wird ja auch in der Schule oder wurde in der Schule stark forciert, dass alle Kinder Skifahren lernen.
Mhm. War das so richtig auch Teil des Unterrichts, oder?
Ich kann mich schon erinnern. Also es gab Skiwochen und es gab auch in der Volksschule regelmäßig als Ausflug, dass man Skifahren ging. Also das war schon ein zentraler Bestandteil von dem Aufwachsen. Also meine Eltern hatten ja nicht so viel Geld, insofern war mein Taschengeld beschränkt und ich wollte halt gewisse Möglichkeiten haben. Vielleicht auch, das hängt sicherlich damit zusammen, in dem Kitzbühel, alle sind sehr reich und ich wollte da sicherlich irgendwie mithalten können und dieselben Möglichkeiten haben. Ich wollte gewisse Freiheiten haben und darum musste ich schauen, von ganz Anfang an, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, so neben der Schule. Und darum habe ich immer alles dran gesetzt, wie kann ich in dem Ort irgendwie zu ein bisschen Geld kommen. Und darum war ich Skilehrerin und auch eben als Kindermädchen dort ganz viel immer in den Ferien und am Wochenende aktiv.
In meiner Vorbereitung habe ich mal so ein bisschen geguckt, ob es auch so LGBT-Tourismus gibt in der Gegend. Und ich habe tatsächlich eine Sache gefunden, und zwar ist das, ich zitiere, Alpine Gay Resort in Schäffau am Wilden Kaiser. Hast du das Gefühl irgendwie, was so queeren Tourismus angeht, obwohl, also in dem Fall ist es ja explizit schwuler Tourismus tatsächlich, hast du das Gefühl, da war das schon immer da oder hat sich da was geändert, hat sich da was getan in der Region?
Für mich war das nie sichtbar. Ich habe das nie wahrgenommen. Ich habe von dem gehört, dass es das gibt. Ich habe auch gehört, es gibt ein Hotel, vielleicht ist es das, das von einem schwulen Ehepaar geführt wird. Ich finde das toll, dass ich die natürlich da, dass die so öffentlich sind. Aber ich habe das schon so wahrgenommen, auch sehr angepasst. Also schon sehr in dieser ganzen Lederhosenoptik, die da ja sehr präsent ist, okay, und das Bild prägt.
Ja. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal queere Menschen oder queere Lebensweisen entdeckt hast? Egal auf welche Art und Weise. Als dir das so bewusst wurde, dass es auch jenseits von heterosexuellem Leben was gibt.
Also es gab eine Person in Kitzbühel, von der hieß es immer, er sei schwul. Und das war immer sehr, sehr negativ konnotiert. Also diese Person wurde... Ja, die Adjektive, die man der Person zugeschrieben hat, waren nicht sehr positiv. Ich persönlich habe mich mit dieser Person nie irgendwie identifiziert oder das war immer sehr so, das war auch so irgendwie der Außenseiter so von dieser Stadt und an das kann ich mich erinnern. Positiv, dass ich das positiv entdeckt habe. Ich kann mich da ganz ehrlich nicht dran erinnern, wann das erste Mal war. Aber eine Rolle gespielt hat sicherlich das Fernsehen. Ja. Also ich kann mich erinnern, da war ich noch recht klein, da habe ich einen Film gesehen mit meiner Mutter. Ich weiß es nicht, wie alt ich war, vielleicht 11, ja, vielleicht jünger. Und das war ein deutscher Spielfilm und in dem Spielfilm kam ein lesbisches Paar vor. Also die kamen nicht nur vor, es ging tatsächlich um deren Geschichte. Und Und das ist lustig, dass ich mich daran erinnern kann, weil ich kann mich ansonsten nicht an so viele Filme erinnern, die ich mit 11 oder 10 Jahren gesehen habe. Und das fand ich sehr spannend damals und das ist mir in Erinnerung geblieben.
Hat es was mit dir gemacht? Du hast gesagt, spannend, aber hast du irgendwie auch da schon das Gefühl gehabt, so, hey, das interessiert mich oder sowas möchte ich auch haben, sowas in die Richtung?
Nein, das glaube ich noch nicht, aber es war zumindest mal so ein erster positiver Kontakt, würde ich sagen.
Und kannst du dich daran erinnern, wann dein inneres Coming-out so losging?
Also ich kann mich schon erinnern, dass so in der Schulzeit, dass es da andere Mädchen in meinem Alter gab, die ich schon besonders spannend fand, ja. Jetzt so im Rückblick kann man sagen, ja gut, oder kann ich sagen, Die fand ich sicherlich ganz besonders toll und ich wollte nicht nur mit denen befreundet sein oder so sein wie die, da war sicherlich mehr dahinter. Was aber so mein inneres Coming-out betrifft, das hat sich sehr gezogen. Das hat sich insofern gezogen, weil ich mit, ich glaube, ich war 16, hatte ich so meinen ersten ganz richtigen Freund. Und mit dem war ich auch recht lange zusammen, nämlich 4 Jahre. Und da war das so auch zu Beginn der Beziehung dann recht klar für mich. Ja, also ich bin hetero, alles wunderbar. Ich war auch verliebt in den und der war ein guter, ja. Und wir haben uns gut verstanden und das war eine schöne Beziehung. Im Laufe der Zeit aber, wo ich mit ihm so zusammen war, hat sich das irgendwie für mich mehr herauskristallisiert. Da kam dann auch so die L-Word im Fernsehen und das fand ich noch spannender.
Ja.
Und ich habe dann auch mit ihm geredet darüber, dass das ja schon mal so spannend wäre, so mit einer Frau und so. Und
wie hat er reagiert?
Und er war sehr positiv und hat mich da drin bestätigt und war da auch für mich da und meinte, ja voll, ja probier aus. Man muss dazu sagen, wir hatten eine offene Beziehung dann zum Ende hin, was ja auch schon sehr ungewöhnlich war für diesen Ort da und hat immer sehr viel Erklärung gebraucht anderen Menschen gegenüber. Aber, und das muss ich ihm zugute halten, der war da sehr offen und hat mich drin bestärkt und war auch dann da, wie so der erste Kontakt war, also der erste Kontakt zu einer Frau. Was bei mir besonders, glaube ich, so die Schwierigkeit war, ich hatte nie das Gefühl so, oh mein Gott, das ist was Falsches und ich wäre doch viel lieber hetero oder so, sondern ich habe mir immer gedacht, na, wenn ich denn lesbisch sei, ja, dann wäre ja schon längst was passiert. Ja, das waren so meine Gedanken, so auch in dieser Zeit, wo ich diesen Freund hatte. Dann wäre ja schon längst was passiert, dann hätte ich ja schon längst eine Frau kennengelernt. Ja. Und ich habe das immer so, mein eigenes Begehren immer so abhängig gemacht von anderen, ja, und es ist so im Rückblick, ist das entsetzlich, ja, so diese Idee überhaupt, dass ich diese Idee hatte, ja, ich könnte ja nur lesbisch sein, wenn mich eine andere Frau begehrt, so quasi, ja, und erst dann, als ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe mit einer Frau, da war das dann klar, und da hatte ich für mich so die Bestätigung, Und seitdem war es ganz klar.
Und zu dem Zeitpunkt hast du dann in Wien gelebt, richtig?
Ja, ich bin nach der Matura, also dem Abitur, nach Wien gezogen. Für mich war das immer ganz wichtig, ja, dann von zu Hause auszuziehen. Ich wollte so immer dieser Enge irgendwie entfliehen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Und es ist ganz spannend, wir haben zum Ende von unserer Schulzeit, ich weiß es nicht, in Deutsch oder Ethik, ich kann mich nicht mehr erinnern, an einen Brief an uns selber geschrieben. Und diesen Brief haben wir zum 10-jährigen Matura-Treffen zurückbekommen. Und in diesen Brief habe ich auch schon reingeschrieben, ich hoffe, du lebst nicht mehr dort und hast es geschafft, wegzuziehen. Ja.
Ihr habt 10 Jahre lang auf diesen Brief gewartet? Tatsächlich? Ja, wer hat sich um diesen Brief gekümmert? Wer
ich glaube, das genommen? War eine Lehrperson, die sich darum gekümmert hat. Ja. Auf jeden Fall.
Das nenne ich mal Commitment, auf jeden Fall.
Und es war für mich wichtig, irgendwie wegzuziehen und selbstständig zu sein und ein bisschen freier zu sein. Und es war sowieso irgendwie klar, dass ein Studium kommt. Ja.
Was hast du studiert?
Ich habe Bachelor Soziologie studiert. Mhm.
Dann auch als Erste aus deiner Familie, oder? Wenn genau, du sagst, du kommst aus einer ArbeiterInnenfamilie.
Genau, so ist es. Und darum war auch immer dieser Fokus ganz stark da. Ja, ich muss gut in der Schule sein und das war so das Wichtigste. Und das war für mich auch ein unheimlicher Druck. Und für mich war die Schulzeit auch nicht so einfach. Ich war jetzt nicht so unglaublich schlecht in der Schule, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Und ich habe da schon auch immer Unterstützung gebraucht und Nachhilfe und war da sehr viel damit beschäftigt, das irgendwie positiv abzuschließen. Und das war so ganz lange ein großes Ziel, die Matura zu schaffen. Und das war meinen Eltern unglaublich wichtig. Und ich glaube, deshalb war es für mich dann umso wichtiger, nach der Matura so ein Studium zu beginnen, das weit weg ist, um möglichst frei zu sein, auch von diesem Druck, der von zu Hause ausgekommen ist.
Jetzt stelle ich mir vor, du kommst aus Aurach bei Kitzbühel, ziehst du nach Wien. Krasse Veränderung, nehme ich an. Was hat sich bei dir verändert im Leben, als du dann in Wien warst?
Ja, das war definitiv eine sehr krasse Veränderung, weil ich mich erstmal an die Stadt gewöhnen musste. Das ist mir auch erst viel später klar geworden, dass ich da schon eigentlich einige Zeit gebraucht habe, um mich so an die Stadt zu gewöhnen. Und was ich damit meine, ist, es gab dann so viele Angebote in Wien. Aber mir waren die gar nicht, die waren für mich gar nicht so zugänglich.
Kannst du dich erinnern, warum?
Ich glaube, zum einen, weil ich ja von zu Hause gar nicht so, da gab es ja nur den Sport, ne? Und da gab es das nicht so von diese Gruppe oder jene Gruppe oder dieses kulturelle Angebot. Und das ist erst viel später gekommen, wo ich so den Zugang gefunden habe zu anderen Angeboten. Ja, es gab da am Anfang erstmal nur das Studium für mich und das war auch schon wieder viel, viel Herausforderung, mich mit diesen Unistrukturen auseinanderzusetzen. Ich war ja die Erste in meiner Familie, also ich hatte da keine, nicht wirklich Hilfe. Ja, ich musste mich da irgendwie selber reinfuchsen in das Ganze. Verstehe. Und das, glaube ich, hat mir sehr viel Energie gekostet. Was sich für mich verändert hat, das habe ich noch nicht erwähnt, mein bester Freund ist auch nach Wien gezogen. Und mein bester Freund, der ist schwul und der hatte sich damals, das war noch so gegen Ende hin von der Schulzeit auch geoutet, er hat sich auch dazu entschieden, nach Wien zu ziehen.
Und der hat auch in Aurach gewohnt?
Nein, in einem anderen Dorf.
Aber auch in einem Dorf?
Ja, auch in der Nähe in einem Dorf. Mit ihm bin ich dann auch so in Kontakt gekommen mit der queeren Szene. Also wir sind dann war es nicht mehr die Dorfdisco, dann war es dort, die Schwulendisco, so jedes Wochenende. Und das war dann so wirklich der Moment, wo so queeres Leben für mich präsenter geworden ist. Auch wenn das am Anfang noch sehr, ja, eigentlich sehr viel schwules Leben war und weniger lesbisches Leben, war das schon unbeschreiblich, weil ich das nicht kannte.
Und wie war das in Wien? Ich habe so ganz oft das Gefühl, es gibt sehr viele Angebote, sowohl Ausgehmöglichkeiten als auch kulturelle Angebote, vor allen Dingen für schwule Männer. Gab es auch explizit Angebote für lesbische Frauen in Wien?
Ja, es gab eine Partyreihe, ja, die so monatlich stattfand. Aber das war ja noch so ganz am Anfang. Ja. Und so ganz am Anfang, da war das ja mit meinem inneren Coming-out noch nicht ganz so abgeschlossen. Und da hat sich das nochmal, so in diesen Anfangsjahren in Wien, bei mir nochmal verstärkt. Weil ich war dann plötzlich ja in dieser schwulen Szene unterwegs. Und auch mein bester Freund, der hatte noch andere Freundinnen, die lesbisch waren. Also da gab es dann auch plötzlich so für mich den Kontakt zu anderen Lesben. Und dann hat sich das für mich nochmal irgendwie noch mehr verknotet. In dem Sinne, jetzt bin ich ja, jetzt habe ich es da rausgeschafft aus dem Dorf, auch wenn das jetzt ganz hart klingt, wo es so gar nichts gab. Mhm. Und jetzt bin ich da, wo es für mich auf einmal so ganz viel gab. Und trotzdem ist irgendwie, ja, ich habe es ja abhängig gemacht von der Außenwelt. Und trotzdem passiert so nichts, ja. Das war irgendwie sehr ernüchternd, gleichzeitig spannend und ja, es hat einfach noch schon noch eine Zeit gedauert. Mhm. Und es hat sich damals sehr lange angefühlt, bis das dann tatsächlich klar war für mich. Mhm. Ja. Und die Angebote, darum habe ich diese Angebote, die es gab für lesbische Frauen oder für junge Lesben oder Partys oder Gruppen, eben auch nicht genützt. Mhm. Weil ich dachte, sie seien ja nicht für mich da. Also die sind ja nicht für mich, weil ich bin ja keine Lesbe. So. Mhm. Und das ist sehr schade. Das ist sehr schade eigentlich. Ja, vielleicht hätte ich es dann auch besser geschafft, mir noch irgendwie lesbische Kontakte aufzubauen, ja. Weil neben meinem schwulen Freund hatte ich zu dieser Zeit nur Hetero-Freunde, mhm. Freundinnen.
Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war, dich bei deinen Eltern dann zu outen?
Ja, das ist eine andere, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, das vergisst man ja nie, wenn man sich bei seinen Eltern outet.
Absolut.
Und ich habe mich erst sehr spät bei meinen Eltern geoutet.
Ich auch.
Obwohl ich denke, dass es so viele Anzeichen gab, dass sie das ja eigentlich schon längst wissen hätten müssen. Mhm. Zurück, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Mhm. Ja, es gab in der Schule so jährlich einen Redewettbewerb. Und da konnte man mitmachen, das war freiwillig. Und dann so 5 Minuten, 10 Minuten eine Rede halten. Und dann
so eine Art Poetry Slam oder...
Ja, nur, dass es kein Poetry war, sondern man zu einem Thema eine Rede gehalten hat. Ja, das weiß ich nicht, ob es dieses Format immer noch gibt.
Frühe TED-Talks.
Ja, vielleicht sowas in diese Richtung tatsächlich, ja. Keine Ahnung, warum ich da mitgemacht habe. Jedenfalls habe ich da mitgemacht und das Jahr davor war ich nicht so gut, wie ich gerne hätte sein wollen. Und das Jahr danach wollte ich da mitmachen und habe mir gedacht, was ist mir wichtig? Und zu diesem Zeitpunkt war, ich glaube, da ist, war in Österreich, wurde das thematisiert, ob eine eingetragene Partnerschaft eingeführt werden sollte. Mhm. Jedenfalls war das ein Präsent, war es mir präsent und ich wollte damit was machen.
Mhm. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, damals war ich schon 17 oder 18.
Okay. Mhm.
Und dann habe ich hier eine Rede geschrieben, genau zu diesem Thema, habe diese Rede so angefangen und habe mich geoutet, mhm. ja. Aber habe die Rede...
Wie hast du das gemacht?
Also, dieser Anfang der Rede...
Weißt du den Wortlaut noch?
Ich bin Eva und bin lesbisch oder ich habe irgendwas gesagt von wegen, das hat sich schon bezogen, dass ich meine Freundin nicht heiraten kann oder keine Ahnung, sowas. Mhm. War aber rein rhetorischer Art, ja. Mhm. Und habe diese Rede auch beendet mit, ja, ich bin ja hier nur quasi Verbündete und bin eigentlich hetero. Mhm. Das Spannende war, ich habe dann auch gewonnen und bin in den Landesentscheid gekommen und bin dort Zweite geworden.
Mit ja. der gleichen Rede?
Mit der gleichen Rede. Und ich habe meine Rede damals beendet, dass ich ja hetero sei, aus dem Grund, weil ich damals noch diesen Freund hatte mhm. und mir ja nicht anmaßen wollte, so offiziell zu sagen oder in der Rede zu sagen, ich bin lesbisch und ich bin es ja offensichtlich mhm. nicht. Auf was ich aber eigentlich raus wollte, ist, dass das so ein erstes Anzeichen war eigentlich für meine Eltern, ja, mhm. dass ich mich mit so einem Thema so intensiv beschäftige.
Haben sie dich darauf angesprochen?
Nein, nein.
Gar
also
nicht.
Die haben diese Rede gehört, haben aber das Thema nie angesprochen, nie thematisiert. Mhm. Sicherlich auch aus diesem Grund, weil die ja eh dachten, ich hab einen Freund, also
verstehe.
Mhm. Ist das ja kein Thema. Und eine andere Erinnerung, die ich habe, das ist, geht nochmal in die Richtung, welches positive Bild von queeren Menschen hatte ich in meiner Jugend. Es gab einen Film, der hieß Raus aus Amal und ich glaube, das war ein schwedischer Film, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieser Film, da ging es um zwei Jugendliche, die sich auch ineinander verliebt haben, also um zwei Mädchen. Und ich war so im selben Alter, als ich den Film gesehen habe, also so auch so 15, 16 nehme ich an. Mhm. Und dieser Film, ich fand den so toll, also so übertrieben, unglaublich toll. Also ich habe das schon, damals gab es ja noch so, wie heißen das, so Fernsehzeitungen, ne, wo das Fernsehprogramm drinnen stand. Und ich habe das gelesen und wusste, dass der im Fernsehen gezeigt wird und habe den dann auch auf Video aufgenommen und mir sicherlich öfter angeschaut. Und ich fand den Film so toll und ich konnte das auch noch nicht ganz genau benennen, was ich so toll fand, und habe den Film damals meinen Eltern gezeigt.
Wirklich?
Ich habe gesagt, das ist ein Film, der erklärt das so gut, wie sich Jugendliche fühlen. Der porträtiert das Leben so gut, auch so mit dem ganzen Ausgehen Alkoholkonsum und Liebesbeziehungen zu der Zeit, dass ich denen gesagt habe, ich wünsche mir, dass ihr euch diesen Film anschaut. Und das haben die gemacht.
Mit dir zusammen?
Nein, okay. Alleine. Und danach kam, ja, möchtest du uns mit diesem Film irgendwas sagen?
Und du hast was geantwortet?
Und ich habe gesagt, nein. Also ich wollte euch nur zeigen, wie halt so das Leben ist für junge Menschen, dass ihr mich besser versteht. Ja. Eben auch zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mich ja selber nicht als lesbisch bezeichnet oder dachte das ja. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Aber das waren alles so Hinweise, denke ich mir mal, wo sie auch drauf kommen hätten können. Ja.
Genau. Und das heißt jetzt, wie sie auf den Outing reagiert haben, waren sie nicht mehr überrascht, wie ich das jetzt so raushöre?
Doch.
Doch.
Also sie waren doch sehr überrascht. Wie gesagt, ich habe mich erst sehr spät geoutet und ich habe mich auch nur deshalb geoutet. Ich war dann schon 4 Jahre mit meiner jetzigen Freundin zusammen. Und meine Freundin und ich sind zusammengezogen. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt muss ich es ihnen erzählen, weil sie werden mich sicherlich irgendwann mal besuchen kommen. Und dann werden sie sehen, dass wir halt ein gemeinsames Zimmer haben. Und das wäre ja dann schon ein bisschen too much. Ja. Das war dann an einem Abend bei mir in meiner Wohnung in Wien. Da habe ich alleine gewohnt und die waren auf Besuch. Und sie haben mich darauf angesprochen, na, wie ist das? Du ziehst ja jetzt um. Wie wird das genau sein? Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, passt auf, es ist folgendermaßen, in der Wohnung gibt es so und so viele Zimmer und ich werde in das Zimmer ziehen, eben mit meiner Freundin. Und es ist nicht nur meine Freundin, sondern wir sind in einer Beziehung. Ja, ich habe das Wort lesbisch oder so vermieden und habe das so dargestellt. Oder habe nur diesen einen Satz gesagt. Und dann war Schweigen. Sie haben nichts gesagt. Sie haben überhaupt nichts gesagt. Es war eine gefühlte Schweigepause von Stunden. Waren ein paar Sekunden und sie haben nichts gesagt. Meine Mutter ist ganz bleich geworden. Mein Vater hat dann das Schweigen gebrochen, indem er einen Witz gemacht hat über die Politik, der so gar nichts irgendwie mit der Situation zu tun hatte.
Also einmal weg vom Thema.
Und quasi. Wir war komplett weg vom Thema. Wir haben an dem Abend nicht mehr drüber gesprochen. Ich war zwar sehr erleichtert, dass ich Ihnen das jetzt endlich gesagt habe.
Verstehe
ich. Aber ich kann mich noch erinnern, auch an diese Nacht, weil wir haben im selben Zimmer geschlafen. Meine Wohnung war sehr klein. Und sie haben das nicht mehr thematisiert und ich war mir dann kurzzeitig gar nicht mehr sicher, habe ich es ihnen überhaupt gesagt oder nicht, weil so null Reaktion kam. Also ich war mir schon sicher, dass keine krasse negative Reaktion kommt, da war ich mir schon sehr sicher, aber so irgendetwas, so irgendeine Reaktion hätte ich mir schon erwartet.
Kam was am nächsten Morgen?
Es kam am nächsten Tag was von meiner Mutter, wo sie dann nochmal eine Frage gestellt hat zu meiner Freundin. Ja. Und das war also jetzt nicht zu unserer Beziehung, sondern zu ihrem Studium oder zu ihrem Job oder sowas. Und das war dann so, okay, es ist angekommen und es ist irgendwie okay. Und mittlerweile haben sie sich ja auch alle schon kennengelernt. Also ich bin jetzt mit meiner Freundin fast 9 Jahre zusammen. Es ist ja schon wieder Zeit vergangen.
Das schon noch
mal. Und sie haben sich kennengelernt und das Ganze ist, glaube ich, okay für sie. Es sind zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, gibt es Fotos, wo meine Freundin auch drauf ist. Auch gerahmte Fotos, das ist so für mich die Weise, wie sie sagen, es ist okay. Aber wir haben nie darüber gesprochen.
Ja. Warst du mit deiner Freundin auch mal in Kitzbühel gewesen?
Ja, die kommt dir jetzt meistens immer mit, ja.
Okay. Wie ist das für dich heutzutage zurückzukehren nach Kitzbühel oder nach Aurach sogar?
Ja, ich freue mich, wenn ich nach Hause fahre, aufgrund von der Landschaft, weil ich meine Eltern sehe, weil ich meine Großeltern sehe. Ich bin aber auch immer wieder sehr froh, wenn ich wieder zurück in die Stadt komme.
Genau, du hast am Anfang auch gesagt, drei Dinge, an die du bei Aurach denkst, hast du auch gesagt, Enge.
Und genau das fühle ich auch immer noch, ja, dass es dann irgendwann sehr eng wird. Mhm. Ich glaube, diese Enge, die ergibt sich dadurch, dass so eine unglaubliche, oder für mich fühlt sich das so an, so eine Kontrolle herrscht und alles bewertet wird. Und da geht es jetzt noch nicht mal ums Queersein, da geht es schon um den gelben Pullover, den man anhat. Mhm. Das hatte, glaube ich, starke Auswirkungen auf mich, immer ganz vorsichtig zu sein, wie gibt man sich, was erzähle ich von mir? Mhm. Immer mit dieser Befürchtung im Hinterkopf, wenn ich zu viel von mir erzähle, dann wird das gewertet. Mhm. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Queersein, sondern auf alles. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, auch bei den Leuten, die dort leben, wenn man nicht so einem zeitlichen Ablauf folgt, was das Leben vorgibt, also was es scheint vorzugeben dort, so im Sinne von, ich gehe zur Schule und dann mache ich meinen Abschluss und dann habe ich einen Beruf und dann heirate ich und dann kriege ich Kinder und dann fahre ich einmal im Jahr auf Urlaub und dann, ja, und dann war es das.
Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst.
Und das, glaube ich, ist das, was ich meine mit Enge.
Ja.
Und wenn man da rausfällt, und man muss noch nicht mal queer sein, sondern man muss nur nicht in diese Zeitlichkeit reinpassen im Sinne von, ich bin ab einem gewissen Alter schon verheiratet oder habe ab einem gewissen Alter noch keine Kinder, dann muss man mit unglaublich viel Bewertungen rechnen. Mhm. Ich glaube, was mich am stärksten geprägt hat von dem Aufwachsen am Land, ja, ist durch dieses Vorsichtigsein, was man von sich preisgibt und wem man was erzählt über sich, auch wenn es nicht notwendigerweise das Queersein war, dass sich das immer noch auf mich auswirkt in der Interaktion mit anderen. Also wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, bin ich nach wie vor immer unglaublich vorsichtig mit dem, was erzähle ich von mir. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, da verbaue ich mir selber spannende Begegnungen.
Das ist aber eine Erfahrung, die kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Aber ich glaube auch, weil als ich im Dorf groß geworden bin, ich das Gefühl hatte, das sind so die Leute, die ich da kannte, waren so die Leute und mit denen muss ich halt irgendwie klarkommen, bis ich 18 bin. Und da gab es auch nicht so viel Ausweichmöglichkeiten. Das hat sich dann, als ich später älter war, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen aufgelöst, als ich dann so in der 11. und 12. Klasse war, hat sich mein FreundInnenkreis nochmal komplett geändert. Das war dann eine schöne Erfahrung. Aber ich habe auch das Gefühl, das, was du gerade beschrieben hast, diese Erfahrung, die trage ich auch mit mir mit. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein bisschen rauszoomen und nochmal auf LGBT-Leben in Österreich schauen, tatsächlich. Und zwar hatte ich rausgefunden bei meiner Recherche, dass es die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich gibt und dass es laut dem Eurobarometer 71% Zustimmung dafür gibt. Tatsächlich in Österreich, in der Bevölkerung. Das ist schon ein ziemlich hoher Wert. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, die evangelische Kirche helvetischen Bekenntnisses hat auch die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren kirchenrechtlich ermöglicht in Österreich. Und da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, was das bedeutet tatsächlich. Die evangelische Kirche augsburgischen Bekenntnisses hat Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare erlaubt. Und ich habe mich gefragt, ist ja schon auch nochmal ein riesengroßer Schritt, dass so gleichgeschlechtliche Lebensweisen irgendwie auch bei der Kirche ankommen und dass es so eine hohe Akzeptanz gibt in Österreich, was gleichgeschlechtliche Lebensweisen angeht. Und ich habe mich ganz polemisch gefragt, wie ist das möglich, obwohl so konservative Männer wie Sebastian Kurz an der Regierung sind?
Ja, also wie die Werte des Eurobarometers zustande kommen, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht hat der Großteil nur der Wiener und Wienerinnen geantwortet. Zur Kirche, das ist die evangelische Kirche. Und die evangelische Kirche spielt im Vergleich zur katholischen Kirche in Österreich kaum eine Rolle.
Okay.
Und am Land sind, also Österreich ist ein katholisches Land.
Mhm.
Und gerade die Dörfer sind geprägt von der katholischen Kirche. Und die Dorfstruktur und die kirchlichen Traditionen, die sind alle im Dorfleben sehr präsent.
Mhm.
Ja, es wird in der Kirche geheiratet, alle Kinder gehen in den Religionsunterricht. Ja, Ethikunterricht so als Alternative zum Religionsunterricht ist, glaube ich, immer noch Schulversuch und immer noch nicht ganz offiziell eingeführt. Es ist nach wie vor ungewöhnlich, wenn Leute nicht kirchlich heiraten. Es ist ungewöhnlich, wenn Kinder nicht in den Religionsunterricht gehen.
Mhm.
Und am Dorf war das auch geprägt von Firmung und Erstkommunion und Taufe. Das sind ganz diese Übergangsriten, wie man die ja auch so nennt, die diktiert die Kirche und wird und werden auch so gelebt.
Mhm.
Also insofern hat die Kirche also die katholische Kirche spielt nach wie vor eine ganz große Rolle. Auch wenn viele Leute Taufscheinchristen sind, spielt die katholische Kirche eine Rolle und die Einstellung der katholischen Kirche gegenüber queeren Menschen, die ist ja bekannt.
Mhm.
Ja.
Die ist ja ziemlich eindeutig, ja. Genau.
Zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die wurde ja erst letztes Jahr eingeführt.
Mhm.
Und die wurde ja damals auch, das war ja noch unter Schwarz-Blau, die haben das ja auch nur eingeführt, weil geklagt wurde, zum einen und nicht weil das Regierungsprogramm war, und zum anderen hatte sich ja damals, ich meine, mittlerweile wurde es geändert zum Glück, Schwarz-Blau hat das so umgesetzt, dieses Gesetz, dass nur gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, wenn das ein Mensch ist, der keinen österreichischen Pass hat,
mhm,
dass auch die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt ist in dem Land, von dem die Person den Pass hat.
Verstehe.
Ja? Also es konnten überhaupt nicht alle Leute heiraten, die heiraten wollten, damals.
Mhm.
Ja? Mittlerweile wurde das korrigiert. Für mich fühlt es sich so an, dass es noch nicht so angekommen ist, diese tolerante Haltung. Ne?
Mhm.
Und Toleranz ist ja auch nicht, also sollte mehr sein als wie nur Toleranz. Es ist vielleicht nicht mehr so ungewöhnlich für viele Menschen. Also ich mache jetzt, wenn ich jetzt zu Hause bin und von meiner Freundin erzähle, mache ich jetzt nicht unbedingt negative Erfahrungen. Würde ich dort leben, wäre das vielleicht auch möglich, aber auch nur, wenn man wieder sehr angepasst ist, also sich, ja.
Genau, du hast es vorhin schon erwähnt, dieses schwule Paar, was das Hotel leitet, aber trotzdem halt ganz stark in Lederhosenoptik irgendwie auch unterwegs ist, so
genau,
sinnbildlich
genau.
Vielleicht. Wie ist das, wenn du in Aurach bist? Gehst du noch Skifahren?
Ich gehe immer noch Skifahren, ja.
Ja?
Den Sport mache ich dort immer noch sehr gerne.
Und bist du auch noch als Skilehrerin aktiv?
Nein, zum Glück nicht mehr. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensunterhalt mittlerweile anders bestreiten kann.
Okay.
Was Eva erzählt, hat mich ganz schön zum Nachdenken angeregt. Ich muss zugeben, ich habe früher während meines Bachelors nicht gecheckt, welcher Startvorteil es ist, wenn man an einer Uni studiert und selber AkademikerInnen als Eltern hat. Und was das für das eigene Coming-out bedeutet, hatte ich schon mal gar nicht auf dem Schirm. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Eva, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Ich habe früher übrigens auch alles auf Videokassette aufgenommen, was nur ansatzweise queer war. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify und Apple Podcasts. Ich freue mich über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Bis dahin.